Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran, aus der dritten Sure, der Sure Ole Imran, den 37. Vers.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Dass im Heiligen Koran eine Sure Maria, der Mutter Jesu, alaihi salam, gewidmet ist, wissen Sie. Aber auch in anderen Koranversen ist, sie würdigend und ehrend, von ihr die Rede. Wie in diesem, der übersetzt lautet: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott nahm Mariam wohlgefällig an, ließ sie edel und hold heranwachsen und vertraute sie Zacharias an. Wann immer Zacharias in ihre Kammer trat, sah er dort Speise. Er fragte sie: Maria, woher hast du sie? Und sie antwortete: Sie kommt von Gott. Dem, dem Gott möchte, gibt er in aller Großzügigkeit.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Montag, dem 28. Februar 2022, gleich dem 9. Eswan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Berufung des gesegneten Mohammed, Friede sei mit ihm, zum Propheten des Islam. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran bereit, diplomatisch zur Rückkehr von Frieden in der Ukraine beizutragen. USA müssen bei Wiener Gesprächen Entscheidungen zu einigen wichtigen Themen treffen. Terroristischer Rädelsführer enthüllt Plan des saudischen Geheimdienstes zur Teilung Irans. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran bereit, diplomatisch zur Rückkehr von Frieden in der Ukraine beizutragen. Der iranische Präsident Seyed Ebrahim Raisi hat erklärt, dass Teheran jegliches diplomatisches Engagement zur Lösung des Ukraine-Konflikts unterstützt und bereit ist, bei den Bemühungen um die Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine eine Rolle zu spielen. Gemäß ihren außenpolitischen Grundsätzen lehnt die Islamische Republik Iran sowohl die Ausübung als auch die Akzeptanz der Hegemonie ab und unterstützt das Selbstbestimmungsrecht aller Völker, sagte Präsident Raisi am Sonntag auf einer Kabinettssitzung. Er hob hervor, Iran versteht zwar die Sicherheitsbedenken über den jahrzehntelangen Expansionismus der NATO, bekräftigt aber die Wahrung der territorialen Integrität und der nationalen Souveränität aller Länder. Die Islamische Republik ist der festen Überzeugung, dass die Diplomatie und die aufrichtige Einhaltung internationaler Verpflichtungen durch alle Parteien der einzige dauerhafte und gerechte Ausweg aus der aktuellen Krise in der Ukraine sind. Der iranische Präsident fügte hinzu, der Schutz des Lebens und des Eigentums von Bürgern und Zivilisten sowie die Einhaltung des internationalen Völkerrechts und der Menschenrechte müssen von allen Parteien ernsthaft beachtet werden. Am 24. Februar begannen die russischen Truppen nach langen Spekulationen mit Militäroperationen in der Ukraine und sind inzwischen in viele Orte des Landes vorgedrungen. Der russische Präsident Wladimir Putin kritisierte am 21. Februar die Missachtung der Sicherheitsbedenken Moskaus durch den Westen und erklärte, Russland erkenne die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Donbass als unabhängige Staaten an. Im Jahre 2014 riefen die Bewohner russischer Abstammung in Donbass in der Ostukraine die zwei Republiken Donetsk und Luhansk aus und bildeten zwei von der Zentralregierung unabhängige regionale Regierungen. USA müssen bei Wiener Gesprächen Entscheidungen zu einigen wichtigen Themen treffen. Teheran hat gesagt, dass Washington und seine europäischen Verbündeten noch eine politische Entscheidung zu einigen wichtigen verbleibenden Fragen in den Wiener Gesprächen über die Wiederbelebung des Iran-Abkommens von 2015 treffen müssen und betonte, dass die roten Linien und Positionen der Islamischen Republik den anderen Seiten deutlich gemacht wurden. Was wir in den letzten Tagen getan haben, war, dass wir versucht haben, der westlichen Seite die roten Linien, die Logik und die Vernunft der Islamischen Republik Iran sowie ihre Haltung zur Lösung dieser Probleme vollständig klarzustellen, sagte Irans Außenamtssprecher Said Radibzadeh am Montag auf einer wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran. Er fügte hinzu, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir glauben, dass weder für Washington noch für Europa Unklarheiten in Bezug auf diese roten Linien bestehen. Wir erwarten nachdrücklich, dass die andere Seite die Gespräche nicht weiter verlängert. Der iranische Diplomat sagte, dass Irans Chefunterhändler Ali Boredikani letzte Woche für eine kurze Pause für Konsultationen nach Teheran zurückgeflogen sei. Khatibzadeh betonte weiter, dass ein Entwurf vorbereitet wurde, der von Iran sorgfältig und gründlich geprüft werden muss. Ein Vertragsentwurf wurde vorbereitet und es war notwendig, den Entwurf sorgfältig zu prüfen. Einige Probleme bleiben noch bestehen und Herr Borrelli benötigte Anweisungen, um mit den anderen Seiten zu verhandeln. Leider müssen der Westen und die Vereinigten Staaten noch eine politische Entscheidung zu drei oder mehr Hauptthemen treffen, sagte er. Der Sprecher betonte, dass mehr als 98% des Entwurfs gemeinsam verfasst wurden und es noch einige Fragen gibt, die angegangen werden müssen. Wir haben Gespräche über die Aufhebung von Sanktionen, Garantien sowie einige politische Forderungen über die friedlichen nuklearen Aktivitäten Irans geführt, erklärte Radibzadeh. Terroristischer Redelsführer enthüllt Plan des saudischen Geheimdienstes zur Teilung Irans. Der Anführer einer Separatistengruppe hinter dem tödlichen Terroranschlag in Iran im Jahr 2018 ist zum 5. Mal seit seiner Festnahme vor Gericht in der Hauptstadt Teheran erschienen und hat eine Verschwörung des saudischen Geheimdienstes zur Teilung des Landes enthüllt. Habib Farajullah Khab, auch bekannt als Habib Asyud, stand am Sonntag in der Abteilung 26 des Islamischen Revolutionsgerichts in Teheran vor Gericht. Während der Anhörung sagte Amin Waziri, der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Khab habe zugegeben, dass der saudische Geheimdienst darauf gedrängt habe, alle terroristischen und separatistischen Bewegungen unter einer einzigen Dachorganisation zu vereinen, um Iran entgegenzuwirken. Er fügte hinzu, dass der saudische Geheimdienst auch mehrere Satellitenkanäle gestartet habe, um die Teilung Irans voranzutreiben. Khab sagte, die von Saudi-Arabien gesponserten Satellitenkanäle strahlten rund um die Uhr Videos und anderes Bildmaterial aus, um Gewalt in Iran zu verbreiten. Der terroristische Redelsführer gestand auch, dass Saudi-Arabien terroristische Gruppen mit dem Endziel finanziert habe, die Takfiri-Ideologie in Iran zu verbreiten, sagte Waziri. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft stellte fest, dass der Angeklagte eine terroristische Gruppe gebildet hatte, um Terrorakte in Iran zu verüben und mit Anti-Iran-Terrorgruppen zusammenarbeitete, darunter PJAK und Jaish-ul-Adl. Khab war der Anführer der sogenannten Terrorgruppe Arabische Kampfbewegung zur Befreiung von Ahvaz. Die Terrorgruppe drängt darauf, die südwestliche Provinz Khuzestan, die Heimat der arabischen Bevölkerung des Landes, vom Rest Irans zu trennen, indem sie sich in einen bewaffneten Konflikt gegen die iranische Regierung verwickelt. Palästinenser protestieren in Ramallah zur Unterstützung von Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Palästinenser in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland haben einen Protest veranstaltet, um ihre Solidarität mit ihren Landsleuten zum Ausdruck zu bringen, die zunehmend brutalen Akten der Gefängnisbehörden in israelischen Gefängnissen ausgesetzt sind. Die Demonstranten versammelten sich am Sonntag in ganz Ramallah, skandierten Slogans, die die Freilassung der palästinensischen Gefangenen forderten und verurteilten die Verletzung ihrer Rechte durch das israelische Regime. Sie forderten auch die palästinensischen Fraktionen auf, die Gefangenen zu unterstützen, insbesondere diejenigen mit Krankheiten. Die Kundgebung wurde veranstaltet, als israelische Streitkräfte am Sonntag verschiedene Bereiche des Raiman-Gefängnisses überfielen und palästinensische Gefangene angriffen, so die palästinensische Gefangenengesellschaft. Die israelischen Gefängnisbehörden halten palästinensische Gefangene unter erbärmlichen Bedingungen fest, denen es an angemessenen Hygienestandards mangelt. Sie werden auch systematisch gefoltert, schikaniert und unterdrückt. Lukaschenko warnt USA und Frankreich vor Stationierung von Atomwaffen in der Region. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat den Westen davor gewarnt, Atomwaffen an den Grenzen von Belarus zu stationieren. Lukaschenko hat am Sonntag in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erklärt, dass Minsk Präsident Wladimir Putin auffordern würde, die einst an Russland übergebenen Atomwaffen wieder zurückzugeben, wenn die Vereinigten Staaten oder Frankreich Atomwaffen in Polen, Litauen und an der belarussischen Grenze stationieren sollten. Zuvor hatte Macron den belarussischen Präsidenten davor gewarnt, Russland die Stationierung von Atomwaffen auf belarussischem Boden zu erlauben. Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat inmitten der Spannungen mit dem Westen wegen des Kriegs in der Ukraine Verteidigungsminister Sergei Shoigu und den Generalstabschef Valeri Vasiljevich Gerasimov angewiesen, die nuklearen Abschreckungskräfte in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen. Infolge der militärischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine haben sich die Spannungen zwischen Moskau und den westlichen Staaten, an deren Spitze den USA, verschärft, und die NATO stockt ihre Truppen in Osteuropa auf. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 10 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In schneller Abfolge kommunikativer, politischer und militärischer Aktionen hat Russland das Heft des Handelns in Mittelosteuropa an sich gerissen. Washington und die NATO können jetzt nur noch zuschauen, welche Stücke Moskau wie schnell aus dem ukrainischen Staatsgebiet unter seine Kontrolle bringt, erläutert der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte Christoph Hörstel in unserem Interview. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Putin ist eine ziemlich starke Persönlichkeit, ohne in irgendeiner Form seine Gesprächspartner dies spüren zu lassen. Der ist absolut verbindlich, er neigt zum Humor. Wir haben ja diese scherzhafte Begegnung gehabt da auf der Krim 2017. Und da hat er wohl auch entspannend wirken wollen. Das war ja auch letztlich ein Traueranlass für die Russen. Da ging es um Gefallene des Weltkrieges. Wie auch immer, das ist ein Mann, mit dem man eben reden kann und der auch offen zeigt, wie er fühlt, wie er ist oder sowas. Der ist unverstellt. Das ist eigentlich erstaunlich in diesen Zeiten, in einer so großen Macht. Aber der hat auch eine gewaltige Selbstsicherheit gewonnen, mit Recht. Die hat er sich ja erarbeitet. Also der hat eben schwer geseufzt in dieser Rede und es war eindeutig, dass ihm das schwerfällt. Er hat das ukrainische Volk als Freunde und Verwandte bezeichnet. Er hat die ukrainischen Soldaten angesprochen als Kameraden und das hat ungeheuerliche Wirkung gehabt in der Ukraine, weil riesige Verbände sich ergeben, ganz einfach. Was dagegen ist, sind diese tatsächlich auch direkt CIA und direkt von amerikanischen Militärberatern und anderen, wahrscheinlich auch Briten dabei, möglicherweise sogar Deutsche, weiß ich nicht, habe ich hier keinen Anhaltspunkt, aber ich weiß ja, dass die Deutschen permanent gezwungen wurden, in diesen ganzen Ukraine-Dreck tief sich einzuverwickeln und waren auch in die Maidan-Aktion ziemlich weit oben eingebunden. Wir haben den Bürgermeister von Kiew, Klitschko, hier mehrfach empfangen und da ein großes Buhai drum gemacht. Also das ist einfach, und in die Maidan-Auseinandersetzung, das wurde ja praktisch aus der amerikanischen Botschaft herausgeführt. Und jetzt leiten die tatsächlich Truppenteile an, die auf keinen Fall aufgeben wollen, die auch teilweise mit hochentwickelten elektronischen Verteidigungswaffen ausgerüstet sind, zum Beispiel gegen Panzer. Die Russen sollen eine ganze 15-Panzer-Kolonne in Nordukraine verloren haben, gleich zu Beginn, weil die mit kanadischen Javelin-Panzerabwehrraketen beschossen worden sind. Das sind die Dinge, die da zu Buche stehen. Ich komme gleich nochmal da drauf, um das darzustellen. Jedenfalls hat die Regierung, um da wieder anzuknüpfen, an etwa 18.000 Zivilisten Waffen ausgegeben, ohne jede Kontrolle. Jetzt müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Jetzt kämpfen gerade in Kiew, jetzt während wir hier sprechen, drei Sorten Verbände gegeneinander und schießen natürlich auch untereinander aufeinander und haben ein enormes Chaos da. Keiner weiß, wer ist was. Also, das eine sind die ukrainischen Truppen, die gar nicht kämpfen wollen und sich vermutlich nur noch selbst verteidigen, falls sie von den eigenen radikalen Faschistenverbänden angegriffen werden. Dazwischen eiert eine bewaffnete Bevölkerung herum, die weder Waffen erfahren noch Kriegserfahren noch ausgebildet noch sonst irgendwas ist. Vollkommen unverantwortlich, so etwas zu tun. Niemand weiß, was dahinter steckt, ob die amerikanische Botschaft über ihre Kanäle denen gesagt hat, los, wir brauchen hier Chaos, rückt die Waffen raus, bewaffnet jeden, der will. Und wenn ich nun Bürger wäre, ehrlich gesagt, würde ich schauen, dass ich 1, 2 bis 10 von diesen Waffen auch kriege mit möglichst viel Munition, weil ich überhaupt nicht weiß, was mir passiert und wie ich meine Familie schützen soll. Das sind ja so Dinge, die dann da eben stattfinden. Ja, das ist alles menschlich, auch verständlich und sowas, aber verwaltungstechnisch ein absoluter Missgriff. Das ist vollkommen verrückt. Sowas macht man nicht. Und da hätte ich mir gewünscht, dass Zelensky nicht nur, wie soll man sagen, vor Show, ja, zum Vorzeigen, den Kontakt nach Moskau sucht, sondern tatsächlich mit handfesten Ergebnissen und erklärt dann auch so, Freunde, wir wollen jetzt auch mal mit den Nazis hier aufräumen. Erklärtes Kriegsziel der Russen war Entmilitarisierung und Entnazifizierung. Und tatsächlich, das ist ein ernster Punkt. Wir haben diese ganzen Aufmärsche erkennbar an den Nazi-Symbolen auf den Flaggen. Da sind die auch sehr freizügig und verhunzen ihre Nationalflagge damit. Hatte ich Ihnen ja auch schon erzählt beim letzten Mal. Und dass man dann eben auch als ukrainischer Präsident hingeht und sagt, damit muss tatsächlich Schluss sein. Auch ich habe ein riesiges Problem mit Nazis. Und das sind nebenbei gesagt keine antijüdischen Nazis, denn da gibt es auch Juden in der Truppe, sondern das sind antirussische Nazis. Das sind sozusagen Rassisten gegen Russen. Also was vollkommen verrückt ist, weil das eine slawische Rasse ist. Aber wie soll man das sagen? Die sind einfach antirussisch. Und das ist natürlich etwas, was die CIA klar gefördert hat, weil sie ja die Ukraine, deren Hälfte der Bevölkerung pro-russisch ist, ganz einfach, auf alle Fälle hier gegen Russland positionieren wollte. Die Ukraine ist und war für Washington eindeutig ein Köder, eine Spielwiese, ein Aufmarschgebiet, alles Mögliche gegen Russland. Jetzt kommen wir weiter zum militärischen Hintergrund. Da geht es also dann hier um Kharkiv im praktisch weitesten Osten der Ukraine. Das ist eben da, wo vermutlich diese kurz umgebauten Kurz- und Mittelstreckenraketenwaffen gelagert und aufgestellt worden sind gegen Russland. Und das ist eben auch nördlich der abtrünnigen Republiken aus dem Donbass. Und diese Republiken haben ja als Kriegsziel erklärt, sie wollen den gesamten Donbass, also tatsächlich den alten traditionellen Regierungsbezirk Lugansk und Donetsk, komplett unter ihre Kontrolle kriegen. Das ist auch so eine anfängliche Legende des russischen Truppeneinmarschs, dann eben auf Einladung, so war das ja zu Anfang, auf Einladung der abtrünnigen Donetsk-Republiken, die man Stunden vorher anerkannt hatte. Ist alles vorbereitet gewesen, die wurden anerkannt und haben sofort um militärischen Beistand gebeten, was auch notwendig war. Es ist jetzt nicht ja irgendwie ein Überfallplan, sondern da steckt ja eine klarharte eine Defensivnotwendigkeit, eine Notwendigkeit, sich zu verteidigen dahinter. Und dann geht man, das ist also der Nordosten, und dann kommt Cherson im Süden. Und da geht es darum, dass die russischen Truppen tatsächlich dabei sind, den ganzen Küstenbereich zum Schwarzen Meer hin abzudecken, sodass diese wichtige Nachschublinie auch für Kiew und der Anschluss amerikanischer Flottenverbände in dieser Meeresgegend tatsächlich da verhindert wird. Ein gewaltiger strategischer Verlust und ist auch sehr interessant zu beobachten, rein politisch-militärisch sozusagen, wie man sich da sozusagen elegant reingeschlichen hat. Und der Westen ist dermaßen, wie soll man sagen, unvorbereitet gewesen. Denn zwar haben die Amerikaner, das wissen wir ja auch, und die NATO ständig gebrüllt, die wollen die Ukraine überfallen. Und niemand hat das geglaubt. Ich habe auch nicht geglaubt, dass sie in dieser Form die Initiative ergreifen. Ich habe das noch nicht mal am Dienstag geglaubt. und sehe jetzt das an den Fakten und erkenne an, sozusagen, bei Kenntnis der ganzen politischen Hintergründe, die ich Ihnen erzählt habe, deswegen habe ich sie zuerst erzählt, dass das tatsächlich notwendig war und auch bei Kenntnis, wie Washington tickt und wie soll man sagen, verlogen und aggressiv die NATO drauf ist, wie man so salopp sagt, also wie die gesinnt sind, wie sie agieren, dass dieses Verhalten Moskaus absolut notwendig war. Sonst hätten sie unter gewaltigen Verlusten möglicherweise irgendwelche verrückten militärischen Situationen erzeugt. Ich sag mal so, die USA setzen 100 Flugzeuge ein und fliegen erstmal 25.000 und 50.000 hochgerüstete Mann in die Ukraine. Man weiß gar nicht, auf welche dummen Ideen Washington kommt, wenn es schlecht gelaunt ist. Und die Russen haben es einfach, Moskau hat es nicht drauf ankommen lassen. Sie haben eine Salamitaktik gewählt. Und jetzt schauen wir auf die Karte, die ich Ihnen geschickt habe. Und da sieht man, dass also von drei Seiten aus die russischen Truppen Richtung Zentrum vorstoßen. Und sehr interessant, die lassen die Westukraine praktisch links und rechts liegen sozusagen und konzentrieren sich auf den Ostbereich, in den ja das, wie soll man sagen, eine russischsprachige Gebiet, das bildet da so eine Bucht. Weniger russischsprachige Gebiete ragen in diese Ostukraine hinein. Möglicherweise wird Russland hier ein Teil auch eines Gebiets, in dem bloß 25% der Menschen tatsächlich hauptsächlich Russisch sprechen, möglicherweise doch sozusagen dieses Gebiet abschneiden. Das wird man dann sehen. Das ist also die Zentralukraine. Da ist ein gutes Viertel noch. 25,6% heißt es hier in der Karte. Das ist ein KIIS-Überblick von 2003. Da sieht man diese Zahlen, dass eben ein starkes Viertel hauptsächlich Russisch spricht. Und von diesem Gebiet würde sich Russland möglicherweise noch einen Teil abschneiden. Das sehen wir dann. Ja. Sowas könnte in der Planung sein, weil das insgesamt leichter zu verteidigen ist. Das wäre das erste Mal, dass es irgendwelchen Krach mit Washington und der NATO gibt. Wir denken an Georgien, wir denken an die Entstehung von Transnistrien, dass hier Russland sich ein größeres Stück vom Kuchen nimmt. Das war sonst so eine Art Geburtsrecht Washingtons, wann immer die was gemacht haben. Und die hatten ja eben diese Planung, auch Georgien in die NATO aufzunehmen und haben eben x Länder in die NATO aufgenommen, was sie vertragsgemäß nicht hätten tun dürfen. Sie haben dazu 5 Wellen tatsächlich benutzt. Und das sind alles in 5 Stufen sozusagen. Die schlimmste war die 2. Stufe. Ich habe das mal nachgezählt. Da waren, glaube ich, 7 oder 8 Staaten auf einmal, die da in die NATO gingen. Das sind alles Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Und hier in der Nähe der eigenen Grenze hat Washington nun nicht mehr weitermachen können, ohne eine harte, eine militärische, eine klare Schutzreaktion Russlands, dass ich nicht einfach bis vor die Grenze sozusagen aufrollen lassen kann, weil hier eben auch wirklich russische Menschen, russischen Glaubens, russischer Sprache in der Ukraine bedroht und unterdrückt wurden durch diese Teil-Nazi-Regierung in Kiew. Tatsächlich hochrangige Posten im Sicherheitsbereich und so weiter, gibt es viele Beiträge darüber, sind an echte Bandera-Nazis sozusagen vergeben worden. Und damit kam Russland nicht klar. Deswegen jetzt diese militärische Situation, die wir haben. Und die NATO kann nur noch zuschauen. Das ist jetzt alles zu spät. Hier geht nichts mehr. Und das wird natürlich die nächsten zig Jahre mit ganz erheblichen Verwerfungen begleitet sein. Und ich kann nur sagen, Deutschlands Wirtschaftszusammenbruch hängt auf der Kippe. Das ist ganz eindeutig, weil eben hier Amerika versuchen wird, auch noch Nord Stream 1 platt zu machen, also die erste Doppelpipeline, die ja seit vielen Jahren erfolgreich nunmehr eben Gas nach Deutschland liefert. Und wir haben jetzt schon eben die Situation, dass ein knappes Viertel der deutschen Betriebe sich in der Existenz bedroht sieht durch die Gaspreisexplosion, weil wir uns eben weigern, die 2. Doppelpipeline in Betrieb zu nehmen, die fast den gesamten deutschen Bedarf dann decken könnte.
Thank you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Wir öffnen nun, liebe Freunde, den Koran bei der Sure 54. Diese Sure trägt den Namen Qamar, der Mond, und wurde in Mekka offenbart. Sie enthält Warnungen an die Götzendiener und die Gegner. Ihnen wird das üble Schicksal früherer Völker, die sich aus Eigensinn gegen die Botschafter Gottes aufgelehnt haben, vor Augen geführt, damit sie sich nicht mehr gegen den Propheten des Islams stellen, sondern sich der Wahrheit beugen. Wir beginnen die Rezitation wieder mit folgenden Worten. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Gottes des Allerbarmers des Gütigen. Es folgen die Verse 1 bis 3 der Sure Qamar.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ.
Näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Und wenn sie, die Ungläubigen, ein Wunder sehen, wenden sie sich ab und sagen, eine ständige Zauberei. Und sie erklären deine Sendung und den Koran für Lüge und folgen ihren Neigungen. Doch jede Angelegenheit ist festgesetzt und deine Rechtmäßigkeit wird deutlich werden. Die Sure Qamar beginnt mit dem Hinweis auf ein großes Wunder des Propheten des Islams. Die Götzendiener in Mekka haben, um den Aufruf des Propheten zu umgehen, etwas von ihm verlangt, wovon sie dachten, dass er es nie vollbringen könnte. Sie sagten zum Botschafter Gottes, »Wenn du die Wahrheit sagst und ein Gesandter Gottes bist, dann teile doch den Mond in zwei Hälften.« Diese Leute sagten sich, wenn der Prophet den Mond spaltet, wird es kein Zauberwerk mehr sein, denn nur auf der Erde ist Zauberei möglich. Da wandte sich der Prophet mit der Bitte an Gott, dass er dieses Wunder geschehen lässt. Und auf Befehl Gottes spaltete sich in einer Vollmondnacht der Erdtrabant nach einem Handzeichen des Propheten in zwei Hälften. Diese fügten sich wieder zusammen, nachdem die Bewohner von Mekka das Wunder gesehen hatten. Aber die Gegner des Propheten leugneten diese gewaltige Zeichen und taten es als Zauberei ab, obwohl sie doch nie damit gerechnet hätten. Sie sagten, der Mond ist gar nicht in zwei Hälfte gespalten worden, sondern du hast wie all die anderen Zauberer uns nur geblendet, so dass wir nur gedacht haben, der Mond sei in zwei Hälften gespaltet worden. Aber im Gegensatz zu dem, was die Götzendiener behaupteten, ist dieses Ereignis wirklich eingetreten und Karawanen, die auf dem Weg nach Damaskus oder in den Jemen waren, haben dieses wunderbare Ereignis gesehen. Selbst in Indien wurde die Bevölkerung Zeuge davon. Der Koran erklärt, wieso Leute wie die Götzendiener von Mekka die Rechtmäßigkeit des Propheten und seiner Botschaft leugneten. Er sagt, dass es mit jenen inneren Neigungen zu tun hat, die den Menschen daran hindern, dass er sich Recht und Wahrheit fügt und ihn dazu verleiten, immer so zu handeln, wie es ihm gefällt. Aber der Koran verkündet, dass die Wahrheit an den Tag treten wird. Unglauben und Götzenverehrung enden nur in der Vernichtung. Wir lernen, erstens, der jüngste Tag ist nahe und es steht fest, dass er eintreten wird und alle, die ihn und die Abrechnung über die diesseitigen Taten vergessen haben, werden gewarnt. Die Aussendung des letzten aller Propheten ist auch ein Zeichen dafür, dass das Ende der Welt herannaht. Zweitens, der Koran ist das ewige Wunder des Propheten des Islams, aber er hat noch andere Wunder mit Gottes Erlaubnis vollbracht. Eines der wichtigsten davon ist das Wunder der Spaltung des Mondes. Drittens, starrsinnige Leute behaupteten auch dann noch, als sie göttliche Wunder mit eigenen Augen sahen, dass es Zauberwerk sei und bezichtigten den Propheten der Lüge. Viertens, einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die Gegner nicht die Wahrhaftigkeit der Prophetengottes akzeptieren wollen, sind die Neigungen ihres Egos. In dem Vers 4 und 5 heißt es weiter:
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ.
Zu ihnen ist doch von den Berichten über die früheren Völker gekommen, die abschreckende Warnungen vor dem Unglauben enthalten. Eine durchdringende Weisheit. Aber was nützen da den eigensinnigen Leuten die Warnungen? Im Anschluss an die vorherigen Verse heißt es, dass diejenigen, die es ablehnten, auf den Ruf des Botschafter Gottes zu hören, nicht ahnungslos waren. Vielmehr war ihnen das Schicksal früherer Völker bekannt und sie wussten, dass diese wegen ihrer Maßlosigkeit und Sündhaftigkeit vernichtet worden waren. Die Gegner hatten außerdem von den Anhängern der anderen Gottesreligionen erfahren, dass sie von den Toten auferstehen werden und es die Hölle und das Paradies gibt. Dennoch ließen sie nicht von ihrem hässlichen Verhalten ab. Auch wenn viele nicht auf die Warnungen hören und die Mahnungen ihnen nichts nützen, so brauchen Gott und seine Propheten lediglich den letzten Beweis für die Wahrheit zu liefern, damit alle von dem weisen und wahren Wort Gottes erfahren. Wir sehen, erstens, die Betrachtung der Geschichte der Vorfahren kann dabei helfen, die Gründe für die Vernichtung früherer Völker und Kulturen kennenzulernen. Sie kann den Menschen von Unglaube, Sünde und Maßlosigkeit abhalten. Zweitens, die Botschaften, die der Koran enthält, bauen auf Weisheit und Logik auf und sind allgemein für alle einsichtig und verständlich. Drittens, die Propheten haben ihre Aufgabe erfüllt und durch Verkündung des Gotteswortes den Menschen den letzten Beweis geliefert. Sie hatten jedoch nicht die Absicht, jemanden zum Glauben zu zwingen. Jeder soll aus freien Stücken die Wahrheit anerkennen. Die ersten 5 Verse der Sure 54, Sure Ramad, haben wir kurz besprochen. Es folgen die Verse 6 bis 8.
فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر.
So kehre dich von ihnen ab und warte ab. Am Tag, da der Rufer sie zu etwas Entsetzlichem ruft, werden sie mit aus lauter Angst und Schrecken gesenkten Blicken aus den Gräbern hervorkommen, wie aus schwärmende Heuschrecken, zu dem Rufer hastend. Die Ungläubigen werden sagen, das ist ein schwerer Tag. Nach der Beschreibung des extremen Eigensinns der Leugner und Ungläubigen sagt Gott zu seinem Propheten, dass er diese Leute sich selber überlassen soll. Er soll sich lieber an diejenigen wenden, die ein offenes Ohr für das Wort Gottes haben. Die Eigensinnigen werden erst dann aufwachen, wenn sie den jüngsten Tag vor sich haben und das Jenseits mit eigenen Augen erblicken, an jenem Tag nämlich, wo die Toten einer nach dem anderen aus dem Erdreich hervorkommen und vor Angst und Schrecken in alle Richtungen laufen. Die Zustände am jüngsten Tag sind diesen Leuten völlig fremd und sie eilen in jede Richtung, aus der sie eine Stimme hören, um zu erfahren, was los ist und Ruhe zu finden. Aber je mehr sie umherirren, desto mehr wächst ihre Furcht und ihnen wird klar, dass dies der Tag ist, der ihnen im Diesseits verkündet wurde, den sie jedoch stur leugneten. Wir können nun Folgendes anmerken. Erstens, Gegner sollte man sich selbst überlassen, nachdem ihnen der letzte Beweis vorgelegt wurde. Sie sollen nicht denken, dass wir auf ihr Glaubensbekenntnis angewiesen wären und wir sollten sie nicht anflehen, dass sie gläubig werden. Zweitens, die Szenen am jüngsten Tag werden für die Ungläubigen und Übeltäter entsetzlich sein. Es sind Szenen, die sie nie erwartet haben. Drittens, die Menschen werden mit dem Körper und nicht nur mit der Seele auferstehen.
Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Berufung des gesegneten Mohammed, Friede sei mit ihm, zum Propheten des Islam. Weiterhin guten Empfang.
Es war eine schlimme Zeit und die Unterdrückung der Schwachen, der Frauen und Armen war groß. Wehrlose Mädchen wurden bei lebendigem Leibe vergraben, weil sie, nur weil sie Töchter waren, für ihre Väter als Schande galten. Da aber erhob sich Mohammed unter den Menschen. Gott hatte ihn auf dem Berg Nur aufgerufen, ihnen allen den rechten Weg zu weisen, der sie aus dem Dunkeln ins Licht hinausführt. Diese Ernennung des Propheten geschah am Besat-Tag, zu dem wir allen gratulieren. Die Beauftragung des Propheten des Islams war schicksalsbestimmend für die Menschheit. In der Koransure 3 steht im Vers 164: Gott hat den Gläubigen eine Huld erwiesen, als er unter ihnen einen Gesandten aus ihren eigenen Reihen erschienen ließ, der ihnen seine Zeichen verliest, sie läutert und sie die Schrift und Weisheit lehrt. Früher befanden sie sich offensichtlich im Irrtum. Es war der 27. des Monats Rajab. Wie so oft hatte sich Mohammed auf den Berg Nur in die Höhle Haro zurückgezogen. Imam Hadi schildert, was in jener Nacht geschah. Als der Prophet Gottes das 40. Lebensjahr vollendet hatte, sah Gott, dass sein Herz das beste und demütigste aller Herzen war. Mohammed sah Jibreel umgeben von einem Lichtschein, wie er zu ihm herabkam. Jibreel fasste Mohammed an die Schultern, drückte sie und sprach: Mohammed, lies! Er sagte: Was soll ich lesen? Jibreel sagte: Iqra bismi rabbika allazi khalaq, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Jibreel offenbarte Mohammed das, was er von Gott erhalten hatte, und stieg zum Himmel empor. Imam Hadi fährt fort: Mohammed ging den Berg hinunter. Er war fassungslos über die erlebte göttliche Pracht. Den Anblick Jibreels und die Übertragung der göttlichen Botschaft empfand er als so unglaublich große Last, dass er wie ein Fieberkranker am ganzen Körper zitterte. Er befürchtete, dass die anderen ihn zum Lügner oder als wahnsinnig erklärten. Aber er war der vernünftigste und ehrenwerteste von allen. So bat er Gott, er möge ihm das Herz weiten und es festigen. Die Religionsgelehrten sagen, die Aussendung vom Propheten ist eine Antwort darauf, dass der Mensch einen natürlichen Hang dazu hat, etwas oder jemanden zu verehren und ihm zu dienen. Die falsche Antwort auf dieses Bedürfnis besteht darin, Götzenbilder, das Feuer, die Gestirne und so weiter anzubeten. Die Propheten wurden ausgeschickt, um die Menschen vor dieser Götzenanbetung zu schützen. Deshalb ist der erste Aufruf der Propheten der Aufruf zum Glauben an den einen Gott. Die Propheten sollen den Menschen an seine hohe Stellung erinnern und ihm bewusst machen, dass er das höchste Geschöpf ist. Gott ernannte den Menschen zu seinem Statthalter auf Erden und alles, was auf der Erde und im All ist, wurde zum Wohl des Menschen erschaffen. Im Koran steht an mehreren Stellen über die Ziele der Aussendung der Propheten geschrieben. Besonders wichtig ist das Ziel, den Menschen Wissen und Erkenntnis mitzugeben, sie zur charakterlichen Vervollkommnung anzuregen und Gerechtigkeit in der Gesellschaft herzustellen. In dem Vers 25 der Sure Hadid, Sure 57 steht: Wir haben doch unsere Gesandten mit den klaren Beweisen geschickt und die Schrift und die Waage herabkommen lassen, damit die Menschen für Gerechtigkeit sorgen würden.
Ein Ein wichtiger Punkt in den Lehren der Gottesgesandten besteht darin, dass sie die Infrastruktur für die Entwicklung der Zivilisation enthalten. Wesentlicher Bestandteil der Zivilisation ist der Wissenserwerb und die Gottesgesandten haben Wissen unter den Menschen verbreitet. Besonders durch die Aussendung des Propheten des Islam wurde der Schwerpunkt für die Weiterentwicklung der Menschen bei Wissen, Weisheit und Bewusstsein gesetzt. Er und die Gesandten vor ihm haben die wichtigste Rolle bei den Reformen und der Fortschritt der Gesellschaften gespielt. Mit anderen Worten, die menschliche Zivilisation ist in ihren materiellen und immateriellen Dimensionen, ihren Bemühungen und ganz besonders den Bemühungen des Propheten des Islam zu verdanken. Die immaterielle Entwicklung der Menschheit geht auf die hohen moralischen Lehren und die richtigen zwischenmenschlichen Beziehungen, die Propheten wie Moses, Jesus und Mohammed vorgelegt und verbreitet haben, zurück. Durch moralische Weiterentwicklung findet auch die Wissenschaft eine Gelegenheit. Hierfür zeugen in der islamischen Zivilisation die Entstehung vieler Wissenszentren und die außerordentliche Entfaltung der Wissenschaft. Als Beispiele kann auf die Entfaltung der wissenschaftlichen Zentren im spanischen Andalusien und der Jundishapur-Universität im Iran hingewiesen werden. Die Aussendung des Propheten des Islam erreicht mit ihren Wellen alle Zeiten und Orte. Der französische Denker Barbour hat Hazrat Muhammad Salawatullah alai einen gesetzgebenden Propheten, einen starken Politiker, einen großen Befehlshaber, begabten Redner und hohen Führer genannt. Er schreibt, obwohl Muhammad bei niemanden in die Lehre gegangen war und weder an den römischen Akademien noch in den iranischen Lehrstätten studiert hatte, besaß er ein gewaltiges und sehr tiefes Denken. Gott hat ihm Größe verliehen und deshalb könnte er ein hohes Lebensprogramm und ein ewiges Gesetz aufstellen. Die Gelehrten führen die Bedeutung der Religion, die Muhammad überbrachte, zum einen auf den Heiligen Koran zurück, welcher das Wort Gottes ist und Gottes auf Logik basierende Wegweisungen enthält. Den zweiten wichtigsten Grund sehen sie in der charakterlichen Größe des Überbringers dieser Botschaft. Hazrat Muhammad ist immer vor und nach seiner Ernennung zum Propheten ein aufrichtiger, zuverlässiger, gerechter und freundlicher Mensch gewesen. Dafür war er unter den Bewohnern von Mekka bekannt. Durch sein großartiges Wesen übte er auf alle Anziehung aus. Der Erfolg des geehrten Propheten Muhammad bei der Rechtleitung der Menschen zeigt, dass ein Wandel selbst in den primitivsten Gesellschaften möglich ist. Das 23-jährige Engagement des Propheten war so fruchtbar, dass schon bald nach ihm die Muslime eine große Zivilisation gründen konnten. Daraus kann man schließen, dass die Menschen aus den Lehren dieses Propheten schöpfen sollten, wenn sie ihre Welt schöner gestalten wollen. Dank Aussendung des Propheten Gottes wurde dem Charakter des Menschen zur größten Entfaltung verholfen. Gott wählte einen vollkommenen Menschen zum Propheten. Er zeigte damit, dass der Mensch eine so hohe Stufe erreichen kann, dass Gott sein Wort an ihn richtet und es diesem Menschen gelingt, Lauterkeit und Gerechtigkeit auf der Welt zu verbreiten. Abschließend sollten wir noch einmal zum Besat-Tag, dem Tag der Aussendung des Propheten Muhammad, Salawatullah alaih, gratulieren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.